Hallo und willkommen zu euer Next Set, eurer Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Leroy.
Und heute gibt's den ersten Real Deep Shit Talk. Wir reden mal nicht über Fitness und Ernährung, nicht ausnahmslos, sondern reden auch ein bisschen über uns selbst. Wo kommen wir her? Was ist unsere Verbindung zum Sport? Und warum wollen wir unsere Leidenschaft an euch weitertragen? Bleibt dran und hört's!
Na, Leroy, wie geht's dir?
Oh, sweet. Schön, dass das so kurzfristig funktioniert hat hier und wir mal nicht beide vor Ort sind, sondern du bei dir zu Hause bist, ich bei mir zu Hause bin und das trotzdem, glaube ich, halbwegs gut klingt.
Ja, also jetzt machst du hier so Fourth Wall Breaking, ne? Aber genau, heute sind wir nicht zusammen, heute probieren wir was Neues, über die Magie des Internets zu reden und mal sehen, wie es geht.
Bis jetzt läuft es ganz gut, ich glaube, der Klang ist auch okay. Es klingt trotzdem so, als wenn du quasi neben mir sitzen würdest, wie normalerweise und ich denke, das ist top. Ida, jetzt haben wir ja natürlich im Intro schon geteased, okay, heute wird es mal ein bisschen mehr, ich sag mal, um Ernährung und Sport im weitesten Sinne schon noch gehen, aber eher aus unserer Perspektive, aus unserer Erfahrung, aus unserer Vergangenheit. Und ja, genau. Ich glaube, bei unserem ersten Warm-Up-Set habe ich irgendwie gefühlt 20 Minuten geredet und du 2 Minuten.
Ja.
Deswegen, Alter, das Interessante ist ja, du kommst ja ursprünglich aus Israel.
Genau, ja. Also meine Familie kommt alle aus Israel, also seit der Generation von meinen Großeltern. Davor waren sie in Irak oder Persien und dann sind sie nach Israel gewandert. Und ja, genau, meine Eltern und mein Bruder sind in Israel geboren und dort aufgewachsen. Und ich komme aus einer israelischen Familie, aber ich bin in den USA geboren. Grund dafür ist es, dass mein Papa in den USA arbeiten Korrespondent in den USA, in Manhattan, für seine Zeitung, wo er gearbeitet hat. Und genau, 1990 bin ich geboren.
Sweet, also du bist direkt in den USA auch geboren, oder?
Okay. Genau, also meine Familie waren insgesamt 12 Jahre in den USA und ich war 9 davon. Also sie waren schon 3 Jahre davor da, bevor ich kam.
Aber du hast nur israelische Staatsbürgerschaft noch. Also jetzt
genau, ich habe beide. Okay. Genau, ich habe beide. Also USA gilt es, dass wenn man dort geboren ist, egal ob die Familie keine Bürger sind, wenn man da geboren ist, ist man automatischer Staatsbürger, genau. Und 1999 sind wir nach Israel gezogen, also zurückgezogen, vor allem meine Familie, weil meine Mutter hat ein bisschen dieses Zuhause-Gefühl von Israel. Es hat ihr gefehlt und sie wollte unbedingt wieder zurück. Und 12 Jahre woanders zu leben, ist ein schönes Stück vom Leben.
Wie krass würdest du jetzt du hast ja quasi die Sichtweise deiner Eltern dann gesehen, wie krass ist der kulturelle Unterschied zwischen Israel und den USA? Also gerade zum Beispiel aus der Sicht deiner Mutter, was glaubst du, wie war das für sie?
Ja, also meine Mutter hat sich sehr stark fremd gefühlt in den USA. Das ist auch einer der Gründe, warum sie wieder nach Israel wollte.
Ja.
Aber mein Vater fand es richtig gut, aber mein Vater war auch nicht so immer ein richtig eng familiären Mann. Deswegen fiel es ihm nicht so schwer. Also ihm hat es gereicht, dass die Kernfamilie, also Frau und Kinder, da sind. Und dann die anderen hat man zwei, dreimal im Jahr gesehen und hat für ihn gereicht sozusagen.
Okay,
was auch nicht verkehrt ist. Also heutzutage gibt es auch Leute in Deutschland, die auch so leben, die auch die Eltern nur um diesen großen Festen sehen und so, weil die ein bisschen weiter weg wohnen.
Ja, ja.
Genau.
Krass.
Und ja, aber für mich war der kulturelle Unterschied nicht so stark zu sehen, weil ich, wie gesagt, nur 9 Jahre alt war in der Zeit, dass wir umgezogen sind.
Ja.
Ich war in der Schule, ich hatte zum Glück Freunde in den USA, ganz viele in der Schule und in Israel auch. Mir fiel es ein bisschen schwer mit der Sprache. Also wir haben Hebräisch zu Hause gesprochen immer, aber Englisch war nur auf die Schule und Schreiben und Lesen war bei mir Hebräisch nicht so gut. Ist auch ein komplett anderer Buchstabe, also komplett anderes ABC sozusagen. Man schreibt sogar verkehrt, also man schreibt von rechts nach links und nicht links nach rechts. Also war es schon ein bisschen schwieriger. Und ich hatte so in den USA ein bisschen Privatunterricht gehabt, aber war nicht wie Schule sozusagen.
Ja, cool, dass du schon sagst, man schreibt verkehrt. Also das heißt, du hast dich schon an diese europäische oder oder die amerikanische Schreibweise, also von links nach rechts ist für dich quasi normal und nicht rechts nach links sozusagen.
Ja, also ich meine, für fast jeder Sprache der Welt schreibt man sozusagen. Deswegen würde man sagen, auch eher so normalerweise. Aber ich richte mich auch auf die Zuhörer, die, glaube ich, alle Deutsch können.
Obwohl, Arabisch, wird Arabisch nicht auch von rechts nach links geschrieben?
Das glaube ich schon. Ich
Mir
ja,
ist so.
peinlich. Ich hatte 3 Jahre Arabisch in der Schule. Aber ja, ich glaube schon. Und ich weiß, dass auch noch ein paar so Chinesisch oder Japanisch
Ja.
werden auch, glaube ich, andersrum geschrieben. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher.
Bei Japanisch bin ich mir jetzt auch nicht sicher wegen dem Schreiben, aber die ganzen Bücher, also Mangas und so, die liest man immer von hinten nach vorne, also von rechts nach links.
Genau, deswegen glaube ich, ist es auch so.
Ja.
Ja, aber genau.
Crazy shit.
Das fiel mir nur schwer, genau. Aber ansonsten war ganz entspannt. Ich hatte auch zum Glück, also in Israel gibt es auch ganz viele Einwanderer, weil es halt eine Stadt ist, ja, es ist ein Auswandererstadt, es ist Einwandererland. Und ja, da hatte ich auch Freunde, die auch in der Zeit umgezogen sind, vom USA nach Israel, sogar 2 in meinem Jahrgang, in meiner Klasse, waren auch Einwanderer sozusagen aus den USA. Und da fühlt es mir auch ein bisschen leichter, weil da ja hatte man schon irgendein erstes Bezug zu jemandem, ja.
Und hast du jetzt eigentlich auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft mittlerweile? Also hast du jetzt drei Staatsbürgerschaften oder?
Nee, nee,
Okay.
nee. Also ich bin, genau, ich bin, also mach mir so ein bisschen fast forward. Ich war von 9 bis 18 Jahre in Israel. Mit 18 habe ich Abitur gemacht und dann musste man in Israel da 3 Jahre in den Militär gehen. Und dann mit 21 habe ich mich entschieden, dass ich nach Deutschland ziehen will. Ich wollte nicht in Israel weiterleben und studieren. Ich wollte was Besonderes machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Habe ich Deutsch gelernt, mit 21 angefangen. Und 3 Jahre oder 2 Jahre später habe ich die Deutschprüfung für Sprache bestanden, sodass ich in Deutschland studieren kann. Und genau, jetzt bin ich verheiratet zu einer deutschen Frau und ja, Sache mit Staatsbürgerschaft, das dauert noch 3 bis 5 Jahre, glaube ich, bis ich das überhaupt beantragen kann. Jetzt bin
What
ich
the
nur
fuck?
als Verheiratete zu einer Deutschen sozusagen, das ist mein Visum, dann darf ich bleiben.
Alter, das ist ja krass. Also das heißt im Prinzip, damit sichergestellt wird, dass du hier nicht eine deutsche Frau einfach nur wegen der Staatsbürgerschaft geheiratet hast, musst du jetzt quasi
Ja.
4 oder 5 Jahre beweisen, okay, das ist eine echte Ehe sozusagen.
Genau, also die ersten 3 Jahre muss man so ja, Beweise machen. Man muss
Ja.
einmal jährlich nochmal zu zeigen, ja, wir sind noch verheiratet, wir sind noch zusammen. Ja, dann nach 3 Jahren habe ich eine so Einwohner in Deutschland, so permanente Einwohner in Deutschland. Und dann könnte ich theoretisch auch ab diesem Punkt das beantragen, dass ich noch Staatsbürgerschaft will. Da weiß ich nicht, ob ich es aber mache. Dann mal sehen, wie die Lage ist in den nächsten Jahren.
Okay, krass. Krass. Und jetzt hast du, was ist das? Eine Aufenthaltsgenehmigung? Sowas wie eine Green Card? Oder, nee, eine Green
Ja,
Card wäre ja
genau.
schon quasi safe. Du bist safe, oder? Ist das so, dass, wenn
Ich
du
glaube
eine.
nicht, ich glaube, Green Card ist auch so eine
Aufenthalt?
Aufenthaltsgenehmigung.
Okay.
In den USA ist eine Green Card, also du bist eine Aufenthaltsgenehmigung mit Arbeiterlaubnis. Das ist die
Ah,
Sache. Genau.
alles
Also ich
klar.
bin theoretisch auch, ich darf arbeiten in
Ja,
Deutschland Vollzeit
ja, ja.
und ich darf hier ja alles theoretisch machen, außer wählen. Ja, ne? Also eigentlich so. Genau. Also
Sweet.
eigentlich in Deutschland ist es relativ einfach, wenn man das vergleicht mit was in den USA alles gefordert wird,
Echt, da ist noch
ist die
komplizierter,
Sache
ja.
hier. Ich glaube ja, und da gibt es auch so Prüfungen und zu gucken wirklich, weil es ja gab es ganz viele Fälle, die Leute einfach so Zweckehen gemacht haben, ja.
Krass. Jetzt hast du ja im Prinzip so den Großteil deiner Jugend, also oder deines Erwachsenwerdens in Israel dann verbracht.
Genau, ja.
Bist du da das erste Mal mit Fitness oder Kraftsport oder Bodybuilding in Berührung gekommen und wie war das dann da?
Genau, also bei mir war es, dass mit 16 dürfte man ins Fitnessstudio zum ersten Mal in Israel. Ne? Da musste man beim 16. Geburtstag dürftest du zum Beispiel zum Arzt gehen und der unterschreibt, der ist fit genug, um ins Fitnessstudio zu trainieren.
Ach, du musstest dann so einen richtigen Zettel vorzeigen im Fitnessstudio,
Genau,
dass du eine
ja.
Erlaubnis. Das ist ja krass, okay.
Ja, also ist halt, ja, das würde ich sagen, so Versicherungssache, ne? Dass wenn irgendjemand dann einfach krepiert wie beim Training, daher der Arzt sagt, er dürfte trainieren. Das ist so die Sache, glaube ich.
Also krass,
Aber genau.
weil in Deutschland gibt es, glaube ich, ähnliche Formalitäten, aber da ist es nicht so, dass du jetzt extra zum Arzt gehen musst, sondern du gehst ins Fitnessstudio und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fitnessstudios steht drin, okay, Krafttraining eigentlich erst ab 16. Aber wenn du nämlich als 5, und ich weiß noch, ich habe mit 15 habe ich mich damals fürs Fitnessstudio angemeldet, dann war
Ja.
auf der Tür vom vom Kraftbereich, also wo die Langhanteln sind und wo die Bänke sind und so, war einfach nochmal so ein Zettel aufgeklebt, Zutritt erst ab 16.
Ach, wirklich?
Du kannst ja ausrechnen, ob das mich das nicht aufgehalten hat, da reinzugehen.
aber was dürfte man dann doch machen im Fitnessstudio, wenn man also ab 15 dürfte?
Also Cardio, die Cardiogeräte und an den Maschinen.
Okay.
Und an den
Maschinen. Aber das ist doch witzig, weil theoretisch ist dann viel besser mit Langhanteln und Kurzhanteln zu tun, als mit Geräten. Mit Geräten kannst du, okay, ja.
Absolut abstrus. Podcast. Absolut abstrus. Also ich glaube, das ist auch einfach nur so eine Masche. So, okay.
Ich weiß, dass als ich in dem Alter war, war auch dieser Mythos, dass wenn man mit 15 anfängt zum Trainieren in schweren Hanteln und so, dann wächst man nicht mehr, dann wird man stagniert das Wachstum.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch sowas gab, und deswegen die Gründe waren, keine Ahnung.
Also genau, das ist ja auch, ich glaube, das ist sogar bestätigt, dass sich diese Wachstumsfugen in den Knochen bei zu schweren und zu frühen Krafttraining schließen, gerade im Jugendalter, und dann das Längenwachstum quasi nicht mehr in dem Umfang stattfinden würde, wie es stattfinden würde, wenn du eben das nicht gemacht hättest.
Ach so, okay.
Und ich glaube, da ist sogar was dran, weil das Ding ist zum Beispiel, mein Großvater, der war 1,85. Und bei mir hat es ja dann irgendwie bei 1,76, 1,77 aufgehört. Wer weiß, wenn ich nicht so früh mit 15, 16 angefangen hätte, wäre ich jetzt auch noch mal ein bisschen größer geworden.
Ja, ne, also ich bin, wie gesagt, ich habe mit 16 angefangen. Da dürfte man zum ersten Mal hin. Und bei mir war es aber eher so eine, ja, dieses typisches Jungs. Wir waren in einer Dreiergruppe, wir sind immer zusammen trainieren, haben dabei so ein bisschen gequatscht, waren nie wirklich so seriös. Wir hatten Spaß dabei, wir waren dort. Aber ich kann nicht jetzt irgendwie nicht sagen, dass es so mein Hobby war. Es war so irgendwas, was man gemacht hat. Also jetzt würde ich eher so Fitness und Trainieren als Hobby bezeichnen. Ich mache das mit ein bisschen mehr Ernst. Ich gucke tiefer rein in alles.
Ja.
Aber da war es einfach so, wir sind da hingekommen. Wir hatten einen Plan bekommen von einem Trainer da. Und wir haben es einfach gemacht. Und jeder 3 Monate hatten wir einfach einen neuen Trainingsplan bekommen und so war das. Also wir haben wirklich nicht geguckt, ob wir stärker werden, ob mehr zunehmen, abnehmen oder irgendwas. Wir waren da und wir haben die Gewichte bewegt, wo er auch so auf dem Zettel stand.
Also war das mehr so eine Art Gruppenzwang, weil alle ins Fitnessstudio ab diesem Alter gegangen sind, oder waren das eher so deine Kumpels, die gesagt haben, ey Itai, komm mal einfach mit?
Ja, nee, wir waren so eine Dreiergruppe, wir waren auch in der Schule befreundet, also genau, es war kein Gruppenzwang, es war also einfach so irgendwas, was man auch noch zusätzlich macht. Und klar, auch mit 6 denn man glaubt, wenn man ins Fitnessstudio geht, dann sieht man auch besser aus und man will auch dadurch ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen.
Also war die treibende Kraft im Prinzip das andere Geschlecht?
Ja, genau. Also ich war auch ein bisschen übergewichtig, als ich 16 bis 18 war, genau. Da war ich relativ schwer für meine Größe, ich war relativ dick, Grund dafür auch ist es, würde ich nochmal sagen, USA. Ich bin in den USA, mein Geschmacksrichtung sind in den USA sehr stark ausgeprägt worden, dass einfach alles, was nach Salz und Käse schmeckt, ist geil und alles andere, was gesund ist, ist halt ja nicht so meins. Und ich habe wirklich, bis ich glaube ich 21 war, habe ich nie so Obst und Gemüse gegessen. Ich habe mich nur wirklich so.
Fuck. Ernsthaft?
Ja, also wirklich bei mir war, also für mich war genug Gemüse in Ketchup drin sozusagen.
Alter Scheiße, ist das wirklich so in den USA, dass es im Prinzip so Obst und Gemüse, also vermeintlich gesunde Sachen, viel, viel teurer sind als einfach nur Convenience-Food und sowas?
Also da bin ich zu lange nicht da, also den USA das zu wissen. Ich habe es auch so verstanden, aber aus persönlichen Erfahrungen kann ich es nicht sagen.
Okay.
Aber ich kann nur sagen, dass es ist vielleicht so ein bisschen schwer, das so vorzustellen, aber in den USA ist es ganz normal, dass Kinder, also bei mir in der Schule mindestens, war ganz normal, dass sie alle so Blut aus der Nase, also die Nase hat geblutet.
Was?
Einfach so, weil sie so trocken waren, sie haben nicht genug getrunken, dass die Nasenschleimhäute einfach aufgerissen sind, weil sie die ganze Zeit nur so Süßigkeiten, also Süßgetränke getrunken haben.
Fuck.
Bei mir, ich dachte, bei mir stimmt irgendwas nicht, weil ich war der Einzige, der noch nie in seinem Leben mit 9 Jahre alt Bloody Nose hatte. Also bei uns war so ganz bekannt, Bloody Nose, das kriege ich heute. Oder. Und dann habe ich meine Mama gefragt, warum kann es sein, dass alle das haben, außer ich, stimmt irgendwas mit mir nicht? Und gesagt, nein, genau das Gegenteil, du bist der Einzige, der Wasser trinkt.
What the fuck, Alter?
Ja, also da ist wirklich diese ganze Kultur von also jetzt ist anscheinend besser geworden, ne? Ist immer noch eine der schwersten Städte der Welt, ne? Also Länder der Welt, aber ja, So war es damals.
Und wo hast du genau gelebt? In New York oder?
Genau, New York bin ich geboren und bis 2 oder 3 Jahre haben wir in Manhattan gelebt, aber dann, ja, war es ein bisschen zu schwer, 2 Kinder in die
Ja.
große Stadt zu erziehen. Deswegen sind wir nach New Jersey gezogen, also einen kleinen Suburb daneben.
Jersey Shore, Jim Tan
Ja, nee,
Laundry,
nicht. Nee,
GTL,
nicht.
GTL.
Nee, also nicht da. Jersey Shore, es heißt Leonia und ist wirklich direkt an der Grenze von New York,
Ja.
genau.
Das interessiert mich jetzt. Also es gab ja, genau, Jersey Shore ist ja bestimmt ein Begriff. Das kennst du ja. So
Ja,
Reality-TV
genau.
mit irgendwelchen
Ja.
Italo-Amerikanern, die da halt am Jersey
Genau.
Shore High Life gemacht haben.
Ja.
Ist es da wirklich so schön im Sommer oder ist es da eigentlich, weil ich stelle mir eigentlich die Atlantikküste als extrem kalt vor?
Das ist auch so eine schwere Sache zu beantworten, weil, wie gesagt, ich 9 Jahre alt
Ah,
war und
okay.
ich habe nicht das beste Gedächtnis.
Ja.
Aber ich würde sagen, es war angenehm. Also im Sommer. Ich habe Fotos von mir, wo ich nur mit T-Shirt und kurze Hose
Ja.
rumlaufe. Also das könnte nicht so kalt sein. Also im Gegensatz zu Israel ist es kälter. Aber ich würde sagen, vergleicht mit Deutschland. Also ich weiß, dass New York, würde ich sagen, hat fast dieselbe Temperaturschwankungen wie hier.
Okay.
Vielleicht New York ist ein bisschen kälter, weil es so eine Insel ist, ne? Dann kommt ein bisschen mehr Wind.
Ja.
Aber ja.
Würdest du denn jetzt, ich sag mal, wenn du die Möglichkeit hättest, wieder in die USA zurückziehen wollen?
Jetzt ist das eine schwierige Frage. Also wenn man mich sowas davor gefragt hat, vor, keine Ahnung, würde ich sagen so 7 oder 8 Jahre, bevor ich sogar nach Deutschland gekommen bin,
Ja.
würde ich sagen, ja. Der
Okay.
einzige Grund auch, warum ich nicht nach USA gezogen bin, sondern nach Deutschland, ist, weil Studium in den USA ist unmöglich. Also es sei denn, man ganz viel Geld
Rich Bitch,
hat.
ja.
Genau. Und ich finde es ein bisschen schwierig, so viel Geld für sowas zu bezahlen. Vor allem, wenn man im Gegensatz dazu Deutschland hat, wo es wirklich kostenlos ist, was. Also man muss Semesterticket und noch ein bisschen Gebühren bezahlen. Aber 300 € im Semester sind gar nichts im Gegensatz zu 20.000 im Jahr, also 10.000 im Semester.
Ja,
Ja.
sweet, krass.
Aber jetzt mit der Situation, also ich bin sehr zufrieden in Deutschland. Ich habe hier meine kleine Familie jetzt und ja, jetzt auch die aktuelle Lage da ist auch nicht super. Und ich würde sagen, dass wenn man die 2 Länder vergleicht, ist ganz viel angenehmer hier zu leben.
Nochmal
Genau.
zurück zu Israel. Okay, du hast dann angefangen, so mit 16 ins Fitnessstudio zu gehen.
Genau.
Und wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gemerkt hast, jetzt hast du ja auch gesagt, du warst ein bisschen übergewichtig. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gemerkt hast, oh shit, das funktioniert, es bringt mir irgendwas, ich nehme ab und irgendwie wäre ich unmuskulöser? Beziehungsweise, das ist immer ein geiler Indikator gewesen, also zumindest damals in meiner Jugend, wann haben deine Freunde oder deine Schulkameraden oder die Mädels in der Schule angefangen zu sagen, oh, mach mal nicht mehr so viel, das wird zu krass und so?
Ne, also in der Schulesalter war es nicht der Fall, weil wie gesagt habe, ich habe nicht so krass hart trainiert.
Ja.
Also Brustmuskel bei mir ist so eine Stärke. Also ich würde sagen, meine Brust und meine Beine, sie wachsen am schnellsten beim Training. Und damals war es so, dass ja, ich habe so eine riesige Brustmuskel bekommen, aber ja, ohne richtige Nahrung wird Fett nicht ab. Deswegen sah ich einfach so ein bisschen zu riesig aus, so große Brust und riesige Beine, aber sah einfach nicht so super unbedingt mega muskulös aus. Also man sah, dass ich ein bisschen trainiere, aber ansonsten war nicht irgendwas so besonders. Also bei mir ist wirklich dieser Sprung von der Verständnis, wie es mit Nahrung zu tun hat, war das eher in der Armee. Also in der
Ah.
Armee war, ich hatte so eine schwere Zeit am Anfang. Und dann, ich fand es einfach schwer zu essen. Ich war nicht so gut gelaunt dadurch, dass ich zum Militär musste. Wollte ich nicht unbedingt,
Ja,
musste aber.
okay.
Ich wollte nicht mich dagegen auch so aktiv verweigern oder so, aber ich habe gesagt, okay, ich muss dahin, ich mache meine 3 Jahre und das war's. Genau, und am Anfang fiel es mir ein bisschen schwer und ich habe wirklich nur so jeden Tag so ein Stück Brot gegessen, um nur, dass ich nicht ohnmächtig werde. Also ich habe mich wirklich nur gezwungen, das einzuessen, weil wir mussten auch so laufen und so Sachen tragen, Gepäck
Ja,
tragen und
ja,
so.
ja.
Deswegen habe ich nur so mich gezwungen, so allerdings. Und dann habe ich gesehen, okay, wenn du irgendwie so ein bisschen also Spiele machst mit dem Körper, also Experimente sozusagen, was führe ich wann ein und so, da kommen andere Änderungen. Also es ist nicht nur um Gewicht, es geht auch ein bisschen über die Nahrung. Genau, und dann in der Armee habe ich so abgenommen, aber da auch während der Zeit von der Armee hatte ich nicht wirklich Zeit zu trainieren. Ja. Man war den ganzen Tag Sachen machen und dann musste man nach Hause kommen, also nicht nach Hause, wir waren so in geschlossenen Base, da dürfte man nicht so raus jeden Abend. Genau, einmal in 2 Wochen darf man nach Hause und dann geht man nicht unbedingt ins Fitnessstudio, man geht mit Freunden treffen, die man nicht gesehen hat, also Freunde aus der Schule und so.
Hm. Genau. Das war bei mir ähnlich, als ich beim Bund war. Also die ersten 14 Tage oder die ersten 3 Wochen durften wir auch nicht nach Hause. Und dann ist ja, ist das in Israel auch so, dass es quasi erst die Grundausbildung gibt und dann kommst du in sowas wie eine Stammeinheit, wo du erstmal dauerhaft bist?
Genau, bei mir war es wirklich die Grundausbildung, was mir richtig am schwersten getroffen hat. Ja. Genau, weil ich auch in einem Ort war, wo ich gar nicht wollte. Ich war eine militärische Polizei und da musste ich an die Grenze gehen und da Autos rein oder rauslassen. Genau, und da wollte ich gar nicht, aber musste halt, genau, deswegen fiel es mir so schwer. Und dann nach diesen 2 Wochen dieser Grundausbildung habe ich einfach mein Schicksal akzeptiert sozusagen und habe es einfach gemacht. Aber zum Glück war ich nur 3 Jahre, also zum Glück war ich nur von den 3 Jahren nur 1,5 an der Grenze. Danach war ich Autofahrer, weil ich mich verletzt habe am Bein.
Ja.
Und auch in der Zeit musste ich die ganze Zeit auf meinen Schäfer so hin und her fahren. Deswegen könnte ich auch nicht so richtig trainieren. Ja.
Jetzt ist ja der Militärdienst in Israel doch nochmal einen Zacken schärfer, als was wir hier in Deutschland machen. Also bei euch hat es ja wirklich geknallt. Also da hast du ja irgendwie Kriegsgebiete oder wirklich Kämpfe, beziehungsweise wenn du da, du sagst, du warst da an der Grenze und hast da Autos kontrolliert, im Endeffekt hätte der Arsch weggesprengt werden können, oder?
Ja, genau. Theoretisch, wenn jemand entscheidet, einen Terrorangriff, also einfach so einen Angriff zu machen, ist es wohl möglich. Also jemand aus wir waren in so 4er-Räume, also Schlafräume, und jemand aus meinem Raum ist einmal hochgegangen, um einen Bus zu inspizieren und ein kleiner, keine Ahnung, 15- oder 16-Jähriger hat auf ihm gesprungen mit einem Messer und ihm den Messer in den Hals gesteckt. Zum Glück ist nichts passiert, der Kumpel von mir ist heile rausgekommen, ist wirklich gar nichts getroffen. Genau, und das war einfach so ein ganz normaler Tag, weißt du, also das war nicht irgendwie Hochdruck von außen, gab es irgendwas davor zwischen den zwei Gebieten, die das so ein bisschen so Tension hochkam, es war einfach ein ganz normaler Tag, ja.
Krass.
Genau, deswegen war ich auch relativ glücklich, dass ich zu dem anderen Job gewechselt habe, also zu Autofahrer, weil ich nicht mehr so lange stehen könnte. Und genau, nach die 3 Jahre bin ich zum ersten Mal, habe ich Deutschausbildung gemacht, habe ich noch ein bisschen so Deutsch gelernt in Israel.
Ja.
Und dann, Israel ist ein relativ teures Land, habe ich wirklich gemerkt, dass nur die Deutschkurse in Deutschland, in Israel zu machen, sind immer noch teurer, als einen Kurs in Deutschland zu machen, plus eine Wohnung, plus so Lebensexpenses, also das war so teuer.
Ernsthaft? Ja. Krass.
Genau, weil also in Deutschland gibt es auch mega viele Sprachschulen und man muss nicht auch die allerteuerste nehmen. Und in Israel gab es nur die Goethe-Institut und auch in Deutschland Verhältnis. Also Goethe-Institut ist wirklich die teuerste Deutschschule in Deutschland, bin ich der Meinung.
Okay.
Und ich war einfach bei einem anderen, so ein anderer Privatanbieter.
Ja.
Und dadurch war es einfach billiger, ja. Und da war ich 3 Monate mit noch einem Kumpel übrigens zusammen. Deutsch lernen, genau. Der Kumpel hat es leider nicht so geschafft mit Deutsch lernen. Er musste leider so einen Kurs bleiben, also er musste so einen Kurs wiederholen, weil die fiel nicht so gut und deswegen hat es auch am Ende nicht geschafft, nach Deutschland zu kommen. Genau, deswegen im Endeffekt bin ich hier alleine gezogen. Also nach Düsseldorf bin ich wieder nach Israel und dann habe ich noch ein bisschen in Israel Deutsch gelernt und dann wieder zurück vor der Uni beginnen, also vor dem Test da von der Uni beginnen, bin ich nochmal gekommen. Und in Düsseldorf fiel es mir dann am besten das mit dem Trainieren.
Okay.
Weil ich war zum ersten Mal so allein leben. Also in Israel hat man also, in der Armee bist du auch allein leben, aber du hast so eine Mensa, wo du isst und du hast so alles, da warst du wirklich zum ersten Mal komplett allein.
Du warst ja sicherlich auch auf Stube mit anderen Kameraden zusammen. Also du hast kein Zimmer für dich alleine gehabt, sondern wie viel wart ihr in eurem Zimmer?
Vier.
Genau.
Ja, und da war ich zum ersten Mal für mich alleine einkaufen, für mich alleine Essen kochen und für mich alleine essen, sozusagen. Und dann habe ich, ich hatte einen McFit 2 Meter von meiner Wohnung gehabt, wirklich, wirklich ganz cool, also ich musste wirklich nur einmal die Straße überqueren, da war ich in McFit drin.
Sweet.
Und dann hatte ich, weißt du, ich hatte 4 Stunden Deutsch lernen am Tag.
Ja.
Und dann nochmal, dann hatte ich auch ganz viel Zeit. Er hat den Rest des Tages noch weiter Deutsch zu lernen,
Ja.
aber ich konnte auch entspannt Essen kochen, ich konnte entspannt essen und ich konnte entspannt trainieren. Und dann habe ich wirklich dieses Classic Bodybuilder Diet gemacht: Hähnchenbrust, Reis und Brokkoli jeden Tag. Und ich war jeden Tag ins Fitnessstudio. Und da war wirklich das erste Mal, also das war wirklich mit 21, 23, 22, wo ich wirklich
Okay.
auch dass die richtige Erfolge beim Training gesehen habe.
Okay, krass. Hast du in der Zeit dann auch angefangen, irgendwie, ich sag mal, dich mehr mit Fitness und oder jetzt Kraftsport, Bodybuilding auseinanderzusetzen? Also hast du dir irgendwelche Videos angeguckt? Hast du dir irgendwelche Zeitschriften durchgelesen? Oder war das mehr
Ich habe
so?
mir, genau, ich habe mir ganz bekannteste so bodybuilding.com. Damals war es
Ja.
noch billig, nicht billig, sondern umsonst. Also man könnte wirklich
Hm.
Trainingspläne da, also Videotrainingspläne da umsonst
Ja,
finden.
ja.
Und das habe ich gemacht, weil das war umsonst. Das waren die Foren und es waren verschiedene Artikel und alles zu lesen. Alles war damals umsonst. Und habe ich das einfach zugemacht. Und daher kam ich auch auf diese Diät-Idee.
Ja.
Genau.
War das quasi eine Diät von einem berühmten Bodybuilder, die du da nachgemacht hast, oder waren das eher so allgemeine Empfehlungen von Leuten, die da halt in den Foren unterwegs waren?
Genau, es war so eher so Artikel und so
Ja.
von bodybuilding.com. Und es war auch so eigentlich jetzt noch eine witzige Mischung. Also mein Papa war 2008 im Krankenhaus. Und da sein der Mitbewohner in diesem Raum, in dem Krankenhaus, war ein richtig, richtig adipöser Mann. Er war richtig so riesig, dass er nicht mehr so alleine stehen könnte.
Okay,
Und
krass.
er musste, glaube ich, 30 oder 40 Kilo erst abnehmen, bevor sie dann eingreifen können, um seinen Magen zu verkleinern.
Ja, okay.
Genau, und genau, sein Diät war Hähnchenbrust, Reis und Brokkoli einmal am Tag für einen Monat, sodass er wirklich diese 40 Kilo abnimmt. Das dürfte einmal, hatte einen Teller mit Hähnchenbrust und Reis und Brokkoli am Tag und da hat er abgenommen. Und dann habe ich gelesen, okay, im bodybuilding.com steht es, die Ärzten empfehlen das, dann muss irgendwas an diesen Hähnchenbrust, Reis und Brokkoli sein.
Geil.
Ja, genau.
Oh, nice. Und wie lange warst du
Ja.
dann, also wie lange warst du in Düsseldorf und hattest quasi diese Möglichkeiten so krass oder so perfekt, sage ich mal, zu trainieren, also diese optimalen Trainingsbedingungen?
Das waren 3 Monate
3 Monate.
und wir haben es auch schon ein bisschen besprochen, dass 3 Monate sind wirklich so eine perfekte Zeit, wo wirklich Änderungen auch zu sehen sind.
Vor allen
Wenn wir
Dingen, wenn
nicht.
du wirklich jeden Tag diese Pappe gefressen hast, also jeden Tag Hähnchen, Brokkoli und Reis,
Ja,
Mann, what the fuck, also das ist
genau.
schon krass, das ist schon krass.
Ja, genau. Also ich habe mich noch ein bisschen so andere Sachen so, aber ja, ich war auch auf so ein relativ enges Budget, weil
Ja,
ich halt
ja.
nicht arbeiten dürfte.
Ja.
Und genau das und ja. Also zum Mittag war immer, glaube ich, so Haferflocken oder so und dann hatte ich immer so meinen Proteinshake mit dabei und dann noch Abendessen, weiß ich nicht mehr gar nicht, was das war. Ich glaube, es war auch so relativ kleine und leichte Sachen, so Brot oder genau. Genau. Aber da fehlen mir immer noch dann zum Beispiel die Salate oder so,
Ja.
die ich damals noch nicht gegessen habe. Und dadurch habe ich mich auch entschieden, in welche Richtung ich studieren werde. Also ich wollte irgendwas mit Ernährung zu tun haben.
Sweet. Das,
Genau.
genau, dann bist du wieder nach Israel. Wann fiel für dich quasi die Entscheidung, okay, also hast du, als du diesen Sprachkurs gemacht hast, stand für dich schon fest, dass du in Deutschland definitiv studieren willst?
Genau, ja.
Okay. Wie hast du für dich die Entscheidung getroffen, wo du studieren willst? Weil du bist ja jetzt schlussendlich dann an der Uni Potsdam gelandet. Wie kam es dazu?
Genau, das kam eher dazu, dass ich habe gesucht, okay, was gibt es im Bereich Ernährung?
Ja.
Da habe ich gesehen, es gibt Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Also ist auch ein bisschen schwer, als kein Deutscher zu wissen, dass sowas, so, wie man genau auf Deutsch diese Studiengänge findet und auch allgemein, wenn man nicht genau weiß, was man machen will, ja, man findet es auch nicht. Wenn man es nicht weiß, wonach man sucht, man findet es auch meistens nicht.
Ja.
Da habe ich Lebensmitteltechnologie an der TU Berlin gefunden.
Ja.
Und ich könnte mich nicht dazu anmelden, weil meine Testdaf, also meine Deutschprüfung, war nach der Frist von der Anmeldung zum Semester.
Okay.
Aber ich könnte zum Glück an der TU Berlin gibt es ganz was richtig Cooles für jeder, der das auch zuhört und jetzt ein bisschen jünger ist und denkt zu studieren. In Berlin gibt es so einen Teststudiengang. Es heißt MINT Grün und es ist so ein Orientierungsstudium.
Ah.
Man darf sich da anmelden. Es gibt kein NC. Man hat 2 Semester Zeit und du darfst theoretisch jeder Kurs belegen, was die TU Berlin anbietet.
Ah, okay. Und dann bist du und so quasi so wie ein Gasthörer für die Zeit, oder?
Du bist wirklich eingeschrieben. Also du bist okay. Als Student an der TU Berlin. Du darfst alle Kurse belegen. Du darfst alle Prüfungen schreiben. Es ist wirklich NC-freies Orientierungsstudium. Also man darf wirklich alles, was der TU Berlin, sogar FU Berlin anbietet, darfst du mal gucken, machen, um dann zu gucken, ob es überhaupt für dich auch passt.
Okay,
was auch ganz cool ist, weil ganz viele Leute melden sich für irgendein Studium ein und dann nach einem Semester merken sie, es ist doch nicht für mich.
Ja.
Und dann gehen sie raus und dann, ja, dann verliert jemand anders den Platz sozusagen in dem Gebiet. Deswegen haben sie das auch erst ohne NC gemacht. Und da habe ich mich diesem MINT-Grün-Studium und Lebensmitteltechnologie Kurse genommen und ich habe gesehen, es ist ganz viel Ingenieurwissenschaften. Und ich habe gedacht, ist nicht so für mich. Ich wollte eher ein bisschen den persönlichen Bezug auf dem Essen auf dem Körper und nicht, wie das Essen produziert wird.
Ja.
Und dann hatte ich einen Termin mit so Studienberater und er hat mir von Uni Potsdam erzählt an Ernährungswissenschaften. Und genau, das habe ich mich dann das Jahr danach einfach dafür beworben. Und Uni Potsdam, also ich wurde angenommen in alle Unis, aber ich habe Uni Potsdam ausgesucht, weil ich habe gedacht, Uni Potsdam ist nah in Berlin, da können meine Eltern ruhig besuchen und ist genau ein ganz bekannter Ort, ja.
Krass. Wann warst du denn oder wann hast du angefangen an der Uni Potsdam zu studieren?
Vor 4 Jahren, ja.
Also 2016.
Ja, okay. Genau.
Und dann, also ich erinnere mich, dass du auch, glaube ich, 2016 das die ersten Male bei uns im Fitnessstudio warst. Du bist ja dann, also...
Genau, ich gehe direkt ins Fitnessstudio gegangen. Also als ich mein Jahr in Berlin habe ich immer noch trainiert, jeden Tag. Da hatte ich sogar noch einen Kumpel aus Israel, der auch in Berlin gewohnt hat. Und wir waren jeden Tag zusammen trainieren.
Ja.
Also 5-mal der Woche fast oder ja sowas, 4-5-mal der Woche trainieren.
Ja.
Und das Erste, was ich gesucht habe in Potsdam, war ein Fitnessstudio. Also wirklich, also bevor ich sogar also umgezogen bin. genau.
Nicht erstmal geguckt, so, was ist eigentlich meine Studienordnung? Wie kriege ich irgendwie mein Stundenplan zusammen, sondern Fitnessstudio.
Nein, weil du musst es verstehen, warum. Weil du kannst einen Studienplan nicht bauen, wenn du nicht weißt, wo der Fitnessstudio ist, Alter. Ja, das geht nicht. Also du musst wirklich, okay, hier ist das Fitnessstudio, ich brauche so viel Zeit dahin.
Ja.
Wann kann ich einen Kurs planen, sodass ich zwischen den Zeiten irgendwie trainieren gehen kann?
Ja.
Und da war das Fitnessstudio an Uni Potsdam in Golm perfekt dafür, weil ich hatte fast alle meine Kurse in Golm und habe ich mir immer so geguckt, dass ich irgendein Seminar oder Übung so um 8 Uhr morgens habe und die erste Vorlesung fing erstmal erst um 10, 12 oder so, dann hatte ich von 8 bis 10 die erste Stunde, da war ich 10 bis 12 im Fitnessstudio und dann ging es weiter mit dem Tag, genau.
Sweet, genau so muss es sein, weißt du, Prioritäten ganz klar gesetzt, nicht, ich baue mir meinen Stundenplan und gucke dann, wann ich Zeit für Sport habe, nein.
Ob ich überhaupt Zeit habe,
nein. Sport, ganz oben und dann gucken wir mal, wie man so ein Studium um den Sport herum irgendwie aufbauen kann.
Genau. Nice. So war es für mich wirklich, also da habe ich auch in einem Fitnessstudio angefangen, ich war in einem Studentenwohnheim und da wieder selben Prinzip, jeden Tag für mich gekocht, trainiert und da war auch wieder Erfolge. Also da war, ja, könnte nicht schlecht sein, wenn man wirklich diszipliniert trainiert und isst, dann passiert es einfach. Also es passiert langsam, man braucht 2, 3, 4, 5 Monate Zeit, aber Ergebnisse sind nach dieser Zeit da, wenn man diszipliniert genug isst.
Sweet. Ja. Was hast du dir da so meistens so zu essen gemacht? Also in Düsseldorf hast du ja gesagt, Hähnchen, Reis, Brokkoli. Ist das einfach weitergegangen oder hast du noch
ist
neue
Sachen?
Ist weitergegangen.
Also, ja, also die Sache ist, ich habe dann durch mein Studium so ein bisschen mehr gelernt, wie das Gute an dem Salat und ganze Darmmikrobiota so ein bisschen gelernt und habe mich so ein bisschen, auch das hat gedauert, gezwungen, mehr Salat zu essen. Also am Anfang war es wirklich nur Brokkoli, wie gesagt, und dann kam noch ein bisschen anderer, so Erbsen und, wie heißt das, Moore, ich habe so also ein bisschen auch Obst, so Bananen, Äpfel, so die Sachen, die fast jeder jeden Tag isst, dann habe ich angefangen auch zu essen endlich und dann ging es jetzt weiter und jetzt zum Beispiel heutzutage esse ich jeden Tag einen Salat abends, weil ich das jetzt ein Stapel meines Diets ist und davor war es so ein Zwang und jetzt langsam habe ich mich auch daran gewöhnt und neue Rezepte gefunden, ausgesucht, ja, selbst ausgedacht, solche Sachen.
Wo guckst du für Rezepte so nach? Also guckst du
Ja,
wirklich
ich.
einfach nur so, ich sag mal, auf Seiten, wo es ganz normale Rezepte sind, so sowas wie Chefkoch oder sowas? Oder sind das wirklich noch
Genau.
Fitnessseiten, auf denen du nach speziellen Rezepten für den
Nee,
Sport auch
ich
guckst?
suche meistens, ich finde, manche Sachen sind nur als, also wenn man nach Fitnessrezept sucht,
Ja.
die sind irgendwie nur Fitnessrezept genannt, weil es nur ist, die Nudeln sind Vollkorn
Ja,
und
ja.
die Proteine sind einfach in höheren Mengen. Aber dann guckst du, steht unglaubliche gesunde Fitness, keine Ahnung, Risotto, aber dann steht, ja, okay, da vielleicht packst du noch ein bisschen was rein, was ein bisschen mit Protein ist und benutzt Vollkornreis, aber da hast du immer noch 6 Esslöffel Butter und einen halben Kilo Käse, Parmesan-Käse, und dann hast
Ja.
du gesagt, okay, was ist hier genau fit? Genau.
Sweet.
Also, ja.
Da kann ich auch, also gibt auch noch ein krasses Gegenbeispiel. Das war irgendein Video von Markus Rühl. Da war er auch in der Wettkampfphase. Und er hat dann halt wirklich am Schluss auch noch Klassiker, Reis und Hähnchen oder Reis und Pute gegessen. Und seine damalige Frau saß halt neben ihm. Und die haben halt in einem, ich glaube, es war ein Subway, die haben in einem Subway gesessen. Er hat Reis und
Ja.
Pute gegessen und sie hat halt irgendwie Meatball oder irgend so einen Scheiß
Ja,
gegessen, weißt du?
Meatball-Sub
Und
oder so, genau, ja.
du hast seinen Hass im Gesicht gesehen.
Ja, genau. Also, ich habe mal auch so einen richtig krassen Cut gemacht und das war wirklich, ich weiß noch, das Allerschlimmste. Ich habe mir einfach so ein Ei von so 5 Eier mit ein Eigelb, das Rest war nur das Eiweiß, so ein richtig so blasses, ekliges Omelett mit ein bisschen so Chilischote rein, sodass ein bisschen Geschmack irgendwo drin ist. Aber am Ende muss man so ein bisschen leiden. Aber im Alltag kann man das auch super kombinieren, ohne zu viel zu leiden. Also ein bisschen Geschmack, ein bisschen Fett, ein bisschen Salz, ein bisschen, ja, Freude an dem Essen muss sein. Es sei denn, man wirklich so vor einem kompetitiven Wettkampf ist oder so. Ja.
Ja, Klassiker. Ich habe mir immer ganz gerne auch zu Schulzeiten früher schon eine Thunfischdose in die Pfanne und dann noch zwei Volleier dazu. Und dann noch
Ach, geil.
ein bisschen Brokkoli oder je nachdem nach dem Training ein bisschen Reis oder ein bisschen Tomaten noch zusätzlich reingeschnippelt und das einfach gegessen.
Ja, das ist richtiges Bodybuilding-Essen, ja, genau. Also ich habe auch, als ich 16 war, da war auch so die Sache, je mehr Protein, desto besser. Und
Ja.
seitdem kann ich Thunfischdosen nicht mehr angucken, weil mir wird es einfach schlecht davon, weil ich habe mich da immer so gezwungen, Thunfisch so zu essen. Weil damals könnte man nicht so jeden Tag was kochen für sich und so, genau.
Du stumpfst auch ab. Also das Ding ist, weil ich stand
Ja.
dann teilweise auf dem Schulhof in der Pause, habe da eine Thunfischdose aufgemacht, völlig schmerzfrei und habe die gefressen. Und alle, die um mich rumstanden, meine Kumpels, haben nur gedacht, oh, du bist so widerlich, du bist so ekelhaft. Und ich habe es halt nicht mehr mitgekriegt. Ich habe das nicht gerochen, ich habe es nicht geschmeckt, ich habe es einfach nur gegessen, weißt
Ja, gegessen, weil es muss
du?
so,
Ganz genau
genau.
das, ganz genau das. Also.
Ja, genau. Und dann, genau, während meinem Studium habe ich meine Frau kennengelernt und seitdem sind wir zusammen. Wir haben eine kleine Tochter, die jetzt 2 Jahre alt ist. Und ja, jetzt haben wir seit Mitte des Corona-Zeits einen Podcast zusammen angefangen, ne? Also wir kennen uns schon seit, ja, 5, 4 Jahre ungefähr, seit dem ersten Mal im Fitnessstudio. Jetzt ein bisschen näher, seitdem wir zusammen arbeiten.
Genau,
Und ja.
seit wann bist du noch mal jetzt der Trainer im Studio? Seit
Ich
2 Jahren?
glaube, es ist 1,5 Jahre. Also ich
Anderthalb
glaube,
Jahren?
im Mai letztes Jahr habe ich angefangen. Oder nee, davor. Ich glaube, es war März letztes Jahr, glaube ich, ja. Genau. Ja. So, genau. Und seitdem kennen wir uns ein bisschen näher. Also wir haben ein bisschen mehr miteinander zu tun, ne? Ich hatte auch eine kurze Strecke, wo ich nicht in Golm trainiert habe, weil ich meine ganze Vorlesung woanders war. Und dann musste ich zu einem anderen Fitnessstudio innerhalb der Stadt. Und deswegen haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Ja,
Ja.
wie gesagt, erstmal kommt das Training. Also.
Muss,
Ja,
also ganz klar.
genau. Und wenn es eine halbe Stunde am Tag spart, von hin und her fahren, dann machen, muss man machen.
Man wird da aber auch fauler mit dem Alter. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich noch zur Schule gegangen bin, war mein Fitnessstudio, also mein erstes Fitnessstudio, auch so 5 Minuten Fußweg von meinem Zuhause weg. Und dann sind wir
Ja.
irgendwann umgezogen. Und dann bin ich aber nicht gleich gewechselt, sondern war immer noch in dem Fitnessstudio. Es war jetzt aber eine halbe Stunde mit dem Fahrrad weg. Und ich bin dann wirklich jeden Tag diese halbe Stunde hin und zurückgefahren. Also eine Stunde quasi
Ja.
unnötiges, in Anführungsstrichen, unnötiges Cardio, um Gewichte heben zu können. Aber es hat mir
Ja.
nichts ausgemacht, weil ich war so geil da drauf. Ich wollte einfach
Ja, das
dahin, weißt du?
stimmt.
Es war so ein nötiges Übel und es hat mir nichts ausgemacht. Und egal welches Wetter, es konnte auch in Strömen regnen, Mann. Ich bin Fahrrad gefahren.
Ja, genau. Also heutzutage finde ich es ein bisschen schwieriger, weil je älter man ist, desto mehr hat man auch zu tun am Tag. Und du musst irgendwie alles, die Wartungszeiten so kurz wie möglich halten. Und deswegen ist auch super wichtig, dass ja, man kürzere Zeiten hat. Also ich finde, unser Fitnessstudio in Golm ist mega, ist richtig gut, macht mir mega viel Spaß, da zu trainieren. Aber noch eine halbe Stunde hin und zurück zu fahren am Tag ist mir ein bisschen zu schwer, weil ich habe noch ein Kind und ich muss da auch alles so machen. Und zu Hause gibt es noch Sachen zu machen, für Uni gibt es noch Sachen zu machen und jede Sekunde fast zählt.
Ja, klar.
Ja, und das war es mehr oder weniger zu mir. Ich glaube, ja, ich fühl mich jetzt, mein Ego ist ein bisschen geboostet. Ich habe genug von mir jetzt geredet. Das war jetzt eine gute Folge, glaube
Es war bitter nötig, wir mussten das aufholen. Weil, wie gesagt, also ganz ehrlich, beim Intro, Mann, ich hab weit über 50% gequatscht und dann hast du noch am Schluss 2 Minuten so von mir zugeworfen
ich.
gekriegt, so, Ita, erzähl mal auch noch
Ja.
irgendwas, weißt du?
Ja,
Na,
gut,
sweet.
dann sind wir für heute am Ende diesen Set gekommen.
Ja.
Wir hoffen, wir hatten ein bisschen Spaß, wir könnten ein bisschen zu uns eine bessere Verbindung kriegen und ein bisschen was lachen über unser Scheiß lachen. Und ja, bis zum nächsten Set.
Bis demnächst.